Kapitel 9 Blitze und Bürokraten. Laut des Detailplans aus dem Katzenhalsband befand sich die ehemalige Arbeitsstätte der Genetikerin in einer der Pyramiden. Icho Tolot hatte wenig Mühe, den relativ simplen Zugangscode zu knacken. Im Foyer des schlanken Gebäudes herrschte kühle Sterilität. Sichtlich war es nahezu vollständig ausgeweidet worden. Wenigstens hing an der Rückwand des marmornen Rezeptionspults noch eine nicht abmontierte Orientierungstafel. Die transgenetische Fakultät belegte 3 Stockwerke im obersten Drittel. Durchs Treppenhaus schwebten sie hinauf. Absolute Stille herrschte. Draußen hatten gelegentlich Vögel gechilpt, Frösche gequakt, Baumwurzeln geächtzt. Im Inneren nichts, kein Laut. Auch Tolots sonst oft so schwatzhaften Begleitern hatte es die Rede verschlagen. Er fand das durchaus angenehm. Auf der 33. Etage zweigten von einem umlaufenden Korridor Türen ab. Die erste war beschildert mit Dr. E. Kita, Bekim Ballard Lehrstuhl für Medizinethik. »Sagt ihr das was, Tolotos?« fragte Rios. Der rief die Enzyklopädie Terrania auf, die zur Standardausstattung aller Serun-Kampfanzüge gehörte. »Ja, Bekim Ballard war Kommandant des Medoraumers Claudia Chabrol. Sein bekanntestes Zitat lautet, »Das sind unsere Patienten, meine Damen und Herren«, setzte Cole, der ebenfalls nachgesehen hatte, fort. »Wenn wir irgendetwas für Sie tun können, werden Sie dieses Abenteuer verdammt nochmal überleben.« »Sympathisches Motto, finde ich.« »Durchaus, Kolos. Gilt das auch für Cam und mich?« »Ich hoffe doch sehr.« An der nächsten Tür stand Ese van Merten, Systemadministration und technischer Hilfsdienst. »Klingt vielversprechend«, sagte Rios. Sie traten ein und wurden enttäuscht. Der Raum war leer, klinisch rein, bis auf ein vergilbtes Wandposter. Es zeigte eine grünhäutige Humanoide, die auf einem Blitz ritt. »Facunda Washington«, sagte Icho Tolot. »Eine Siganesin, geniale Ingenieurin, unter anderem auf der Rast Chubai. Sie hat Perry Rodan während der Phenerik-Krise entscheidende Erkenntnisse zugespielt.« »Allerdings könnte man die Abbildung«, sagte Jasper Cole, »auch auslegen als »Möge dich der Blitz beim Jazz«. »Ja doch, ist schon gut. Sei um aller Himmel willen nicht immer derart verkrampft, Cam. Komm mir bitte nicht so.« Rios hob den rechten Arm. »Ich habe andere Sorgen.« Der zerfledderte Handschuh überforderte die Autoregenerationsfähigkeit des Siruns. Darum projizierte der Anzug ein isolierendes Prallfeld. Kaum merklich gloste dahinter ein violetter Schimmer. »Die Schattenhand lädt sich wieder auf?« fragte Tolot. »Sehr langsam, ja. Kein Vergleich zum vertrauten Brennen, das ich gespürt habe, kurz bevor sie sich entlud, als du mich aus höchster Not gerettet hast«, sagte Jasper. »Nochmals von Herzen danke. Dafür sind Freunde da, oder? Nicht nur dafür, Cam.« Ihr Zwischenziel, der ehemalige Arbeitsraum von Ephinchens Frauchen, stellte sich als ganz und gar unergiebig heraus. »Besen rein«, sagte Cameron. »Quasi Sackgasse. Aber deswegen geben wir noch lange nicht auf, oder?«
»Natürlich nicht. Wir suchen weiter«, bestimmte Icho Tolot.
Die dritte Tür war beschriftet mit »Hübritzensel«.
»Da mochte jemand wohl keine Vokale«, sagte Jasper.
Tolot fiel ein, dass einige der frühesten terranischen Schriften nur Zeichen für Konsonanten enthielten. Erst viel später waren darunter, beispielsweise im Hebräischen, zur Vereinfachung Punkte und Striche als Lautmerkmale hinzugefügt worden. Gleichzeitig erinnerte ihn sein Planhirn an das Volk der Insektoiden Stur. Speziell an einen Archäologen namens Nibbles Grindfen Brims, der sich eigentlich ein unbeschwertes Leben gewünscht hatte, das ihm aber vom Schicksal nicht beschert worden war. Er hatte, wie alle seine Artgenossen, als ausgesprochener Einzelgänger und äußerst reizbar gegolten, aber trotzdem aufgrund der Hammer-Mesh-Bedrohung Sympathie für die Galaktiker gezeigt. Tolot ermahnte sich, nicht gedanklich abzuschweifen. Selbstverständlich nahmen Wissenschaftler, die nach der Quelle der Unsterblichkeit forschten, auch besonders robuste und langlebige Spezies in den Fokus.